Dieser Himmelfahrtstag ist für viele Christen eine Verlegenheit. Aber für die, die im Glauben durchblicken, der große Siegestag Gottes. Und ich wünsche Ihnen nur, dass Sie auch von dem heutigen Festtag her neue Kraft, neuen Mut und neue Zuversicht gewinnen. Paulus schreibt im Epheserbrief am Anfang, und damit will ich Sie grüßen: Mit der Macht seiner Stärke hat Gott in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt hat, über alle Reiche, über alle Gewalt, Macht und Herrschaft und was sonst noch Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Alles hat er unter Jesu Füße getan und hat ihn, der das Haupt ist, über alles der Gemeinde zum Haupt gegeben. Sie ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir wollen miteinander ein Lied der Freude und der Anbetung singen, 424, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, du kennst ja unser zitterndes Herz, wie wir oft wie eingeschnürt sind von der Angst, wie wir die Sorgen nicht meistern können und wie wir nicht auf den morgigen Tag blicken können, weil wir nicht wissen, was kommt und ob wir das bewältigen. Und da wollen wir uns heute um dich sammeln und uns freuen, dass du alle Macht hast, im Himmel und auf Erden. Du bist auch der Herr deiner Gemeinde, auch von uns heute Morgen. Und du hast uns zum Glauben gerufen. Du willst dich mächtig auch in unserem Leben erweisen. Wider alle Zweifel, wider alle Glaubenslosigkeit. Und darum bitten wir dich, sei jetzt unter uns und rühre unseren Glauben an, dass wir neuen Mut, neue Zuversicht gewinnen und viel wirken können im Glauben an dich, Gib du in unserem Land eine neue Freude an dir. Und fang heute bei uns damit an. Wecke unseren Glauben auf, dass wir noch viel mehr und Größeres von dir erwarten. Und wir wollen jetzt auch in der Stille vor dich bringen, was jeden von uns persönlich bedrückt. Danken dir, Herr, dass du größer bist als alles, was uns anfechten mag. Amen. Schriftlesung aus Apostelgeschichte 1, wenn Sie mitlesen, Seite 124 im Neuen Testament, Kapitel 1 der Apostelgeschichte von Vers 6 ab. Die nun zusammengekommen waren, fragten Jesus: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten. Das ist so typisch, dass selbst die Jünger Jesu, die doch so viel Kenntnis von Jesus hatten, nur in ihren bisherigen Erfahrungsmaßstäben das überhaupt einordnen können. Sie dachten, so wie das bei David vielleicht war, so wird das wieder werden. Und sie ahnten gar nicht, wie groß die Herrschaft Jesus sein wird. Jesus aber antwortete ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu kennen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien. Es fiel ja den Juden besonders schwer, nach Samarien zu gehen. Auch dort und bis an die Enden der Erde. Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen.
Herr, mein ganzes Leben.
singen wir miteinander: Jesus Christus herrscht als König. 96, die Verse 1, 5 und 7. Predigtext steht im Kolosserbrief, Seite 212 im Neuen Testament, in den ausgelegten Bibeln, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, der zu Rechten Gottes sitzt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Herr, gib uns den Blick für deine neue Wirklichkeit, die schon angebrochen ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe in diesem Jahr den Frühling besonders intensiv erlebt. Wahrscheinlich kam es davon her, dass wir so viel gebibbert und geschlottert haben, den Winter über, und so viel Kälte und Schnee hatten. Es ist doch ein immer neues Erleben. Man hätte das gar nie gedacht, auf dem Höhepunkt der Kältewelle, dass man einmal wieder den Kittel ausziehen kann, auf die Wiese sitzen und über einem die vollen Blütenzweige hängen. Da drüben vor unserem Gemeindehaus war so ein wunderbarer Blütenbaum. Da steht man davor und staunt nur, wie aus diesem dürren, unansehnlichen Astwerk solch eine unvergleichliche Schönheit hervorbrechen kann. Aus dem dunklen, dreckigen Erdboden sprießen die schönsten Blumen und Pflanzen hervor. Es ist Frühling. Es ist Frühling, der Winter ist vorbei. Ein noch viel größerer Einschnitt stellt die Auferstehung Jesu dar. In der Auferstehung Jesu hat sich etwas ereignet, was bisher in der Welt überhaupt noch nie möglich war. Wir haben es uns angewöhnt, hinter Särgen herzulaufen und uns damit abzufinden, dass liebe Menschen von uns scheiden. Wir wissen, dass diese Welt, in der wir leben, eine vergängliche Welt ist. Aber da hat Gott in der Auferstehung Jesu seine ewige Welt plötzlich hervortreten lassen. Es ist ja nicht bloß so, dass er den Tod überwunden hat, sondern Jesus lebt in einer viel vollkommeneren Weise, als wir es bisher verstehen. Er hat einen Leib, der nicht mehr Teil hat an den Gebrechen, an der Müdigkeit, an der Schwachheit. Da ist ja etwas begonnen, was viel größer ist, als wir mit irgendeinem Vergleich von dieser Welt je erklären könnten. Mit der Auferstehung Jesu ist etwas zum Durchbruch gekommen von der neuen Welt Gottes. Und das ist so groß, so gewaltig, das sage ich ganz ehrlich und freimütig, dass wir ein Leben lang kaum die Umrisse ahnen können von dem, was da geschehen ist. Diese Veränderung ist so groß, der Himmel steht offen. Die ewige Welt Gottes ist für uns zugänglich geworden. Wenn heute ab und zu Menschen danach suchen, über die Grenzen dieser sichtbaren Welt hinauszukommen, dann erregt das ja große Aufregung, wenn sie nur verfolgen, wie unsere Zeitschriften von jener Zahnarztpraxis in Bayern berichtet haben, ob da nicht irgendwo was Übersinnliches drinsteckt, wenn da irgendwo in einem Eckchen von einem Haus irgendwo es Juhu macht. Dann meinen die Leute, sie hätten was ergriffen von der jenseitigen Welt. Und das ist so typisch, wie arm unsere Zeit ist überhaupt zu verstehen. Natürlich gibt es eine unsichtbare Welt, die uns umgibt von allen Seiten. Wenn man heute so tut, als ob man nur dann ein richtig denkender Mensch wäre, wenn man nur von der einen Wirklichkeit ausgeht, die man betasten kann, das ist ein jämmerliches Bild. Das wissen wir schon immer, das bezeugt uns die Bibel auf allen Seiten, dass uns die Welt Gottes umgibt, nur wir dringen nicht in sie hinein. Und die Menschen haben die verrücktesten Wege beschritten, um etwas von dieser Welt Gottes zu spüren und zu empfinden. Schauen Sie die Religionen an, wie sie versuchen einzudringen, bis hin der Konsum der Drogen heute ist der Versuch junger Leute, etwas von der übersinnlichen Welt zu erhaschen. Was ist das? Durch so einen Betrug meiner Sinne, durch eine Täuschung meiner Körperorgane, etwas von einer übersinnlichen Welt zu erleben, das ist das Ende der Ärmlichkeit des Menschen, aber auch in der Welt der Religionen. Weiß man um diese Welt, die doch irgendwo viel weiter sein muss, als wir sehen und betasten können? Aber da wissen die Religionen nur von einem Nirvana. Und das Nirvana heißt ja nur, dass alles Vergängliche aufhört, dass nichts kommt. Und das Nichts ist der Traum. Aber das wäre ja zu wenig, nur auf das Nichts zu hoffen und im Nichts aufzugehen, um damit seine Erlösung zu finden aus den vielen Widersprüchen des Lebens. Ich bin so dankbar, dass uns Jesus so klar in der Auferstehung und in der Himmelfahrt Information, verlässliche Information gegeben hat. Und wenn Sie wissen wollen, wie kriegen wir Zugang zu dieser neuen Welt Gottes in Jesus? Das steht doch hier. Ihr seid mit Christus auferstanden. Ihr habt mit Christus Teil an dieser neuen Welt. Es braucht keine seelischen Erregungszustände. Es gibt Leute, die schließen sich in Zimmer ein und summen tagelang vor sich hin, in der Hoffnung, sie würden übersinnliche Erlebnisse kriegen. Ist gar nicht nötig. Wo sie mit Jesus verbunden sind, haben sie Teil an der himmlischen Welt, die heute schon uns offen steht. Jetzt möchte ich zuerst darüber sprechen, die neue Welt Gottes ist angebrochen. Ja, ich möchte mich doch noch ein wenig damit auseinandersetzen, weil das heute ja kennzeichnend ist für die Christenheit, dass sie am Himmelfahrtstag weithin mehr Beschwer als Freude hat und viele derer, die heute auf der Kanzel stehen, haben mehr Bauchweh, als für einen Menschen gut ist. Die sagen ja, aber Himmel, gibt's überhaupt einen Himmel? Ja, warum glauben sie nicht mehr dran? Ja. Vielleicht geht es so primitiv, weil da der Gagarin in seinem Sputnik noch nichts gesehen hat von dieser himmlischen Wirklichkeit Gottes. Oder wie neulich ein Lehrer meiner Kinder sagte, weil irgend so eine Wahrsagerin wieder etwas gesagt hat, glaube er an die Wunder. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man sich die Welt Gottes bezeugen lässt, weil irgendwelche krummen Dinge in unserer Welt passieren und damit irgendetwas Unnormales dargestellt wird. Nein, der Himmel ist für uns Menschen nicht zugänglich und wir können nicht diesen Himmel ergreifen. Das Schlimmste ist ja, dass in der Gemeinde hier und in unserer Predigt, in der Verkündigung des Evangeliums tatsächlich das oft so ist, dass nur noch diese Erde mit ihren Leiden und Widersprüchen sichtbar wird. Vielleicht noch ein bisschen Abrüstung, ein bisschen politische Ratschläge. Wo ist der Himmel geblieben? Wo Jesus doch so viel bezeugte, wo ihm das doch so wichtig war, dass in der Auferstehung damals, wo er aus dem Grab hervorbrach, dieses neue Wesen kommt. 16 Mal nach meiner Zählung ist Jesus seinen Jüngern erschienen, in ganz verschiedenen Ereignissen, weil er sie immer darauf hinstoßen wollte, es gibt diese unsichtbare Wirklichkeit. Und immer hat er sie gezeigt, nicht durch irgendwelche Spekulationen, sondern an seiner Person. Thomas, komm vor, fasse in meine Wunden und berühre mich. Da wird darauf Wert gelegt, dass diese neue Welt Gottes, dieser Himmel, nicht bloß eine Welt der Gedanken ist. Das ist das schlimmste Missverständnis, das sich im Abendland breit gemacht hat, als ob die Ideen vielleicht nur das Wesentliche wären, als ob es eine geistige Welt gäbe, die keinen Bezug zum körperlich-materiellen hätte. Welch ein Unsinn! Jesus legt so großen Wert darauf, dass er sogar mit seinen Jüngern mehrfach aß als der Auferstandene, um ihnen zu zeigen, dass die neue Erscheinung seiner himmlischen Wirklichkeit leiblich fassbar werden kann, obwohl sie doch unserem Zugriff gleichzeitig wieder entzogen ist und obwohl sie nicht mehr den Beschränkungen von Raum und Zeit unterliegt, wenn er etwa durch die Wände trat und durch die verschlossenen Türen zu ihnen kam. Und er sprach mit ihnen. Das waren nicht nur irgendwelche Fantasien eines erregten Gemütes, es waren nicht nur irgendwelche merkwürdigen Schauerlebnisse, die sie hatten, sondern er war leibhaftig und wirklich unter ihnen. Das wird hier erzählt. Und Jesus hat dann die Jünger darauf hingewiesen, dass sie diese Realität der neuen Wirklichkeit fassen sollten, auch wenn sie ihn nicht sehen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt interessiert uns nur, wie kriegen wir teil? Wir an der neuen Herrlichkeit Gottes. Wie kommt das in unser Leben hinein? Wir wollten doch auch, dass dieser neue Lichtglanz uns erfüllt. Und es gibt sicher keinen Christen, der sich nicht sehnt, dass die Gottesfülle auch in seinem müden Leib noch einmal durchbricht, dass wir die Wunderkraft Gottes erleben, etwa da, wo die tödliche Krankheit in unserem Leib schlummert. Oder da, wo wir vor unlösbaren Schwierigkeiten stehen. Wenn der Himmel offen ist, dann kann doch der Herr seine ganze Macht hereingeben in unser armes, kleines Leben. Ja, das tut er. Wie geschieht dies? Und wieder möchte ich Sie auf diesen Satz lenken. Ihr seid mit Christus auferstanden. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Sie kriegen nicht Zugang zu dieser Überwelt Gottes, indem sie irgendwo wegfliehen in eine unwirkliche Welt, sondern immer ist das im Neuen Testament bezeugt, wo sie vor Jesus stehen und hören, wie er sie auf die Schuld ihres Lebens hinweist. Darum können wir ja nicht in die Welt Gottes kommen, weil die Sünde uns anhängt und die Gottlosigkeit uns prägt. Wir sind ja gefallene Menschen. Und es gibt keinen Übergang in die neue Welt Gottes. Und darum ist der einzige Zugang die Glaubensverbindung mit Jesus unter dem Kreuz. Und wenn jemand etwas von der neuen Welt Gottes erfahren will, dann muss er am Kreuz Jesu stehen bleiben und begreifen, da trägt Jesus meine Schuld weg und macht mich zu seinem Kind und nimmt mich an. Und da bin ich Gott angenehm und gerecht geworden und ich habe Frieden mit Gott und habe Zugang zu ihm. Da bin ich mit Jesus gestorben, da hat er das für mich getan. Da bin ich in dieses Geschehen von Golgatha hineingenommen. Das ist jetzt wichtig. Sonst habe ich auch keinen Teil an seiner Auferstehungskraft. Das wird hier so deutlich betont. Ihr seid mit Christus auferstanden, wenn ihr mit Christus auch hineingenommen seid in dieses Geschehen seines Sterbens. Und dann löst sich ein Bann über unserem Leben. Ich kann mich aus meiner Sünde und aus meiner Schuld nicht selbst befreien. Ich kann mich anstrengen und mühen, wie ich will. Ich komme nicht heraus aus dieser Umklammerung, wenn Jesu Blut nicht meine Schuld zudeckt und mich freispricht. Und dann habe ich Frieden. Dann habe ich Zugang zu diesen neuen Kräften Gottes. Haben Sie das einmal miterlebt? Wie eine zerbrochene Ehe im Glauben geheilt wird. Sie meinen immer in der Seelsorge, ich habe das genauso falsch gedacht wie Sie, wenn man vor solchen Problemen steht, jetzt müsste man ein psychologisches Studium haben. Es ist gut, wenn Sie es haben, aber es geht für Gottes Kraft auch ohne dies. Dass man denkt, jetzt müsste man Eheberater sein. Nein. Wissen Sie, das Geheimnis der Seelsorge, dass die ganzen verkrachten Lebensverhältnisse sich lösen, wo unterm Kreuz Jesu Schuld bekannt wird. Dass Erziehungsnöte, Familiennöte sich lösen lassen unter dem Kreuz Jesu. Selbst die schlimmsten psychischen Verkrampfungen unseres Lebens lassen sich lösen, dort wo ich unter dem Kreuz Jesu mit Jesus begraben werde. Und dann teilhabe an seiner Auferstehung. Denn das ist ja nicht bloß, dass da irgendwas freigesprochen wird von meinem Leben, sondern in dem Augenblick können die heilenden Kräfte der neuen Welt sich in mein Leben ergießen. Jetzt kann Gott gesund machen, was krank war. Er, der der Schöpfer meines Lebens ist, der will ja nicht, dass unsere Verhältnisse in den Spannungen bleiben. Der will ja Neues schaffen in dieser Welt. Dazu ist Christus auferstanden, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und Sie können das erfahren. Ich bin überzeugt, wenn Sie sich um einen drogensüchtigen jungen Mann annehmen. Sie können dies erleben, wenn Sie mit ihm unter dem Kreuz Jesu stehen. Wie sein ganzes Leben heil und neu wird. Und es gibt für die Auferstehungskraft Jesu keine Grenze. Gar keine Hinderung. Das Wort, das ich Ihnen am Anfang sagte, indem ich im Gottesdienst grüßte, das fängt ja bei Paulus so an, dass diese Kraft jetzt in uns wirkt, sagt Paulus, diese Kraft, mit der Gott Jesus aus dem Grab herausgeholt hat und ihn zur Rechten Gottes gesetzt hat, diese Kraft will nun in unserem körperlichen, diesseitigen Leben schon wirksam sein. Wir sollten noch ganz anderes glauben. Das soll mich nicht erschüttern, dass viele Christen heute nichts mehr mit der Himmelfahrt Jesu anfangen können, weil sie nicht mehr wissen, dass Jesus alle Macht hat. Für mich gibt es kein Unmöglich mehr. Dort, wo die heilenden Kräfte Gottes einbrechen. Festo Kivenschre hat mir einen Brief geschrieben, sie hatten in Israel eine Konferenz, Juden und Araber, Christen versammelt, um die versöhnende Kraft Jesu miteinander zu feiern, die heilenden Kräfte in das Leben hineinströmen zu lassen. Das Gleiche, was sie in Südafrika machen. Und das dürfen sie in ihrer Welt, in der sie leben, in den Spannungen ihres Lebens jetzt auch tun. Die neue Welt Gottes ist angebrochen und ist da in Jesus. Und der Bann ist aufgehoben, wo die Schuld vergeben und ausgeräumt ist. Da kann Gott wirken. Aber jetzt muss ich einen zweiten Teil anhängen. Der große Widerspruch muss ausgehalten werden. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, dass wir das eine in der ganzen Deutlichkeit sagen können und dann doch das andere hinzusetzen. Aber jeder von Ihnen leidet darunter, dass das Leben mit Christus verborgen ist. Und daraus kommen wir oft dazu und sagen, also dann gibt's doch keine Zeichen Gottes. Dann bleibt doch alles beim Alten. Nein, es gibt Wunderzeichen, wo Christus alle Verborgenheit ablegt. Das erleben wir. Wunder Gottes, wo er wirkt, eindrucksvoll, machtvoll. Und dann lässt er wieder uns in der Krankheit. Und da kommen die großen Glaubenszweifel davon her, dass wir rufen und fragen, Herr, warum lässt du das zu? Warum bist du nicht der, der uns geholfen hat, wo wir dich so arg darum gebeten haben? Warum müssen wir bleiben in dieser Spannung? Wissen Sie warum? Weil das große Ziel Gottes in dieser Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft die Gründung der Gemeinde ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Dem Ziel wird alles andere untergeordnet. Denn wenn ein Mensch nicht an Jesus gläubig wird, ist er nach allem, was die Schrift sagt, verloren. Und darum legt Jesus allen Wert darauf, dass wir sein Evangelium predigen. Ja, aber warum muss dann die Macht der Finsternis so überhand nehmen, wo doch Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Warum sind noch so viel Leiden und Tränen? Ja, weil auch das Böse erst noch reift und sich darstellt in seiner ganzen brutalen Vernichtungsmacht. Damit uns das Glauben leichter gemacht wird und wir den Gegenwart sehen, den Gegensatz, was Welt und Reich Gottes ist. Ganz freimütig spricht das immer wieder das Evangelium aus. Paulus hat die Christen sofort darin trainiert, dass sie durch viel Trübsal und Bedrängnis ins Reich Gottes gehen müssen. Er ahnte schon die kommenden Verfolgungen des Römerreiches. Er hat doch nie die Vorstellung gehabt, als ob die dunkle Macht der Hölle in dieser Welt einfach so langsam abgelöst werden könnte durch den Kirchenbetrieb. Sondern er hat gewusst, dass das ein Kampf auf Leben und Tod ist, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Finsternis und Licht, zwischen Jesus und Reich der Hölle. Und dieser Kampf tobt nicht nur in unserer Welt, nicht nur um die Gemeinde, sondern in ihrem eigenen Herzen. Sie haben noch diesen Kampf mitzutragen, weil sie immer wieder spüren, wie die Sünde in ihrem Leben hochkommen kann. Und ich wünschte mir auch, dass schon die Lichtfülle in mein Leben so eingebrochen wäre, dass ich nimmer sündige. Und es kann einen in die Depression hinunterhauen. Wie ist das möglich, dass immer wieder das Dunkle nach mir greifen darf? Der Widerspruch muss ausgehalten werden, weil ja dieser Sieg nur bei Jesus ist und unter seiner Herrschaft. Und da will ich ihm glauben und mich immer wieder unter sein Kreuz flüchten und die Lieder singen, Jesus Christus herrscht als König. Je dunkler die Macht in meinem Leben wird, die mich einengt und einschnürt, umso fröhlicher will ich glauben. Bloß müssen Sie aufpassen, weil es immer wieder auch andere Bewegungen gibt. Es gibt einen Grad der seelischen Erregung, das meint die Bibel nie, wo man sich in einer seelischen Erregung gleichsam hinweg betrügt über die wirklichen Empfindungen seines Lebens. Das brauchen Sie nicht. Sie dürfen Tränen in den Augen haben, in der Trauer am Grabe. Aber sie dürfen ruhen in den Zusagen Jesu, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann wissen sie, die neue Welt Gottes ist da, es ist ja nur wie eine Pappwand, durch die ich hindurchgehe. Und das ist ja schon die Wirkung seines Geistes, dass er mich glauben lässt, so dass ich das nicht bloß in der seelischen Erregung, sondern in ganzer Nüchternheit mitten im Leben fassen kann. Und wo ich in der Bibel lese, da wird mir dies zugesprochen und ich kann es glauben. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dann ist er doch meines Lebens Trost und mein Heil. Ich darf dann ganz fröhlich und gewiss sein und mich darin trösten. Die Gemeinde, die Schar der Glaubenden, die wächst im Widerspruch sogar gegen diese Macht der Finsternis, die uns umgibt und die uns bedrängen mag, und das macht gar nichts mehr raus. Sondern wir werden jetzt genau sagen, Herr, wir wollen deine Siege erleben, gegenüber der Dunkelheit, der Finsternis, so klein meine Glaubenskraft auch ist und so klein die Schar der Glaubenden auch ist. Wir hatten ja gestern noch den Besuch des neuen Generalsekretärs der Evangelischen Weltallianz, Dr. David Howard. Und das ist immer wieder schön, wenn man von diesen Christen etwas hört, was sich in der Weite des Reiches Gottes tut. Und er erzählte, dass vor 14 Tagen Dr. Jonathan Chow in Hongkong vom China Research Center, dem größten Forschungscenter für die Christen in China, eine neue Untersuchung angestellt hat, wie viele Christen es wohl in China gibt. Und das sind verlässliche Zahlen, die jetzt in Wheaton, in Illinois, in den USA veröffentlicht wurden. Als die Mission 1949 beendet wurde, waren es 700.000 Christen. Man ging davon aus, so die chinesischen Bischöfe, die noch im Amt sind, dass etwa 1 Million Christen leben. Es sei gewachsen in der Verfolgung. Ich habe Ihnen vor Monaten einmal erzählt, dass neueste Schätzungen sogar annehmen, es seien 10 bis 12 Millionen Christen. Völlig unbegreiflich.
Nach den neuesten Berechnungen von Reiseberichten, die hochgerechnet wurden, nimmt man an, dass es heute in China in Hauskirchen zwischen 30 und 40 Millionen Christen gibt. Und das nach der Kulturrevolution. Nachdem wir äußerlich nicht mehr glaubten, dass irgendetwas da wäre von der Gemeinde Jesu. Wir hätten Jesu Wundermacht erwartet, dass er diesen ganzen Spuk wegbläst. Nein, er hat die Gemeinde zerbrechen lassen, ihre Kirchen zerstören lassen. Und doch war der auferstandene Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt, in seiner Macht wirksam und hat seine Gemeinde gebaut. Wenn Sie nur so die Auferstehungskraft Jesu erfahren und sein Zeuge sind, so meine ich, dass auch in unseren Tagen durch unser deutsches Land eine stille Erweckung geht, obwohl so viele Kirchen sich entleeren. Dass Menschen zum Glauben kommen. Sie müssen sich öffnen im Glauben für die Machtfülle Jesu und dann an ihrem schwachen Leib, unter den ganzen Leiden und schlimmen Widerfahrnissen, die auch sein mögen, Jesus groß machen. Darüber werden Menschen zum Glauben kommen. So wie über dem kranken und sterbenden Leib des Apostel Paulus die Gemeinden in Europa gegründet wurden. Noch das Letzte, lasst uns die Zeit nützen. Man kann sich den Himmel gar nicht vorstellen. Wir mit unseren geringen Vorstellungsgaben. Karl Heim sagt einmal, man muss sich vergegenwärtigen, wie Johann Sebastian Bach, als er schon im Alter ganz schwach geworden war und schier erblindet war, noch die wunderbarsten Musikwerke geschaffen hat, an denen wir uns nicht satt hören können. Und nun vergleicht Karl Heim, wenn schon die Schöpfungskraft Gottes so groß ist, dass ein Mensch mit einem sterblichen, kranken Leib solche Musik- und Kunstwerke schaffen kann, wie vollkommen vollendet ist erst diese neue Welt Gottes, der wir entgegengehen und die uns heute schon offen steht. Da kann Gott Dinge bewerkstelligen, die größer sind, als wir begreifen. Und nur einen ganzen schwachen Abglanz werden wir überhaupt jetzt fassen können von dieser neuen, ewigen Welt. Und das ist immer im Widerspruch verborgen. Und nicht richtig sichtbar, dieser Lichtglanz, auch in seiner Gemeinde, das bricht immer wieder durch und da müssen Sie drauf achten. Nicht in meinen leuchtenden Augen oder so, das hört man oft so, da sagen Leute, guck die Erscheinung, nein, nein, im Wort. Da, wo Jesus es mir zuspricht, das kennen Sie doch bei den Beerdigungen, nur ein Bibelwort am Grab. Und das steht, da ist alles andere weggerückt. Sie gehen in einer verzweifelten Situation einher und jemand ruft ihnen ein Gotteswort zu. Das sind die Verheißungen, die Jesus bekräftigt durch seinen Heiligen Geist, wo er Glauben weckt. Lasst uns die Zeit nützen, in dieser Welt den Namen des Herrn zu verkündigen. Und ich will noch mal eine Geschichte erzählen, die mir David Howard erzählt hat. Er war in Kolumbien in einer Universität als Professor. Und seine Tochter hatte in der Nachbarschaft eine deutsche Kaufmannsfamilie, wo auch ein Mädchen war. Sie waren beide 4 Jahre alt und das Kind konnte nicht verstehen, dass das Mädchen des Deutschen nicht Jesus lieb hatte. Und dann hat sie jeden Abend gebetet, lieber Heiland, mach doch, dass dieses Kind zum Glauben an dich kommt. Aber die waren so wie eine weltoffene Familie, ablehnend und feindlich. Und er erzählt, dass er jetzt von Frankfurt aus Verbindung aufgenommen hat mit diesem Kaufmann, der jetzt wieder in Darmstadt lebt. Und in der Zwischenzeit sind nicht nur die beiden Mädchen in einem kleinen Teestube zum Glauben gekommen, sondern auch der Vater, der jahrelang sich gesträubt hat. Weil Jesus wirkt als der, der zur Rechten Gottes sitzt. Und da schließt nun Paulus an, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das Trachten meines Herzens geht ja immer nach so billigen Dingen oft, nach so schändlichen Sachen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, heißt ganz am Anfang der Bibel. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach den Gaben Gottes, die er euch gibt. Trachtet nach eurer ewigen Berufung. Und dann ist mir es viel zu wenig, dass wir sagen, wir wollen uns in dieser Welt um Gerechtigkeit mühen. Hoffentlich. Wir wollen in dieser Welt bemühen, dass die göttliche Gerechtigkeit wirkt. Dass die Maßstäbe der neuen Welt Gottes den Menschen bekannt werden. Wir haben ein höheres Ideal, wenn wir von Keuschheit reden, als was die größten Moralisten uns sagen können. Wir haben ganz andere Vorstellungen, wie Familie aussehen muss, weil wir nach göttlichen Dingen trachten. Die Christen heute haben eine Angst, dass sie weltfremd würden. Da habe ich keine Angst. Lassen Sie sich Ihr Essen nur schmecken. Und das Geld gefällt Ihnen sicher auch ganz gut. Wir Christen stehen mit beiden Füßen in der Welt, aber lasst euch doch nicht von den irdischen Sorgen erdrücken, sondern trachtet danach, dass in eurem weltlichen Beruf, in euren irdischen Beziehungen schon die Auferstehungskraft Christi sichtbar wird. Billiger wollen wir es nicht mehr haben. Dass durch unsere Gespräche Christus verherrlicht wird, durch die alltäglichen Dinge in der Tischgemeinschaft unseres Hauses, dass wir Dinge reden, die uns höher bringen und nicht in die Tiefe herunterziehen. Dass wir Leitlinien haben für die Tage, die uns Gott schenkt in dieser Welt, die uns für seine Ewigkeit vorbereiten. Lasst uns die Zeit nützen. Mir ist es auch etwas bange, wenn wir heute Mittag wieder in den Park gehen wollen und da draußen eine Freiluftveranstaltung durchführen am Himmelfahrtstag, wo doch die Welt so deutlich von der Gottlosigkeit beherrscht ist. Wirklich? Ist nicht draußen Jesus gegenwärtig, der die vereinsamten und verzweifelten Menschen sucht? Und wenn wir es wagen, im Glauben hinzugehen, wird er sich zu uns bekennen. Und wird nicht nur das gelingen lassen und vieles andere dazu, sondern er wird Menschen herausholen aus Bindungen der Finsternis und wird hier uns schon erleben lassen, wie er Leben erneuern und heilen kann. Dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Das wird einmal wunderbar sein, wenn wir über diesen Schritt hinübergehen, über den Schritt des Todes, in die unvergleichliche neue Wirklichkeit Gottes, von der wir hier nur die Umrisse ahnen, wie das einmal sein wird, wenn alles Leiden ein Ende hat, alle Schwachheit überwunden wird und Gott sein wird alles in allem. Amen. Und nun singen wir vom Lied 95, die Verse 4 bis 6. Lieber Herr Jesus, wie hast du das Leben dieses Gerhard Terstegen weit gemacht, ihn, den kranken Mann, gebraucht zum Segen für viele. Und lass uns auch so in der Schwachheit unseres Leibes
nur ein großes Stück deiner himmlischen Wirklichkeit fassen. Wir sind es nicht wert. Wir können das auch nicht aus eigener Kraft. Wir beugen uns auch in der Buße unter unsere Versäumnisse, auch unter alle fromme Verkrampfung, die so falsch war, wo wir etwas für dich wirken wollten und doch nicht fertig brachten. Und darum bitten wir dich jetzt, wirke du in uns dieses neue Leben. Wir glauben dir und wir trachten nach dem, was droben ist und wissen, dass du an der Schaltstelle der Macht am Thron Gottes sitzt und dir das ein leichtes ist, uns noch einmal Türen zu öffnen für die Verkündigung deines Evangeliums, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, ja, dass die Macht der Finsternis zurückgedrängt wird in unserer Welt. Auch dort, wo wir kämpfen mit dem Leiden und mit dem Unrecht, auch im täglichen Beruf, wir wollen deine Siegeszeichen sehen. Und uns ist genug, Zeichen deiner Macht zu sehen, die uns stärken, wenn wir darin erkennen, wie groß deine Machtfülle ist. Steh du jetzt einer bedrängten Gemeinde auch bei, wo sie in der Verfolgung lebt. Dort in China, in den Hausgemeinden, in den Ostblockländern, du weißt auch um die vielen neuen Verhaftungen. Wir bitten dich für die kleine Gemeinde in den Islamländern, dort, wo in Afrika Bedrängnis ist, mach du deine Christenboten mutig, allem Widerstand zum Trotz, nur desto treuer und fester, dein Wort und deinen Sieg zu verkündigen, dass gerade im Widerspruch Menschen selig werden und an dich glauben. Wir bitten dich auch für die Kranken, die jetzt nicht unter uns sein können, für die Alten. Und wenn wir zu ihnen gehen, dann bekräftige unser Zeugnis, dass sie es auch dort auf ihrem Leidensweg bestätigen können und nachsprechen können und dir die Ehre geben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied 96 singen wir noch den letzten Vers. Sonntag wieder Konfirmation um 21:30 Uhr, darum lade ich Sie zum Gottesdienst um 22:45 Uhr ein, den zweiten Gottesdienst, den wir nur an Pfingsten nicht haben. Am nächsten Sonntag ist auch die Kinderkirche gleichzeitig zum zweiten Gottesdienst, wegen der Konfirmation. Dort hinten auf dieser Seite haben wir an zwei Bänken jetzt so Leisten hingemacht. Es war uns so leid, dass die Bibeln immer runterfallen. Wir möchten ja, dass wir im Gottesdienst in der Bibel lesen, wenn die da hinten einmal das prüfen, wie das ist mit diesen Leisten, die zwei letzten Reihen sind es, wir haben das so gemacht, dass man trotzdem die Haken benutzen kann, wir haben auch ein paar sicher erfahrene Handwerker unter uns, da haben wir uns lang den Kopf zerbrochen, dass wir das ein bisschen besser regulieren an ihren Ablagen. Helfen Sie uns, dass wir das dann so machen, wenn das hinten sich bewährt, an allen Bänken. Das ist immer so schade, wenn die Bibeln runterfallen. Umgekehrt ist das nicht breit genug. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin stolz, dass wir so schlichte Bänke haben. In manchen Kirchen sind in der Zeit, wo diese Bänke stehen, schon dreimal neue Bänke eingebaut werden. Wir haben das Geld an wichtigere Stellen geben können, so wie der Fußboden so schlicht ist, wie er einst war und die ganze Kirche. So wollen wir es auch lassen, weil es ja genügt zum Sitzen. Aber wir wollen das haben, dass wir es ablegen können, was da nötig ist. Draußen am Büchertisch haben wir jetzt den vierten Band dieser biblischen Erzählungen für Kinder, die wir herausgebracht haben von der Hofhager Vereinigung. Jetzt ist der letzte Band erschienen, die Apostelgeschichte. Da draußen zu haben, auch ist da draußen das Buch von dem anglikanischen Bischof Tafti, Bischof in Teheran, dessen einziger Sohn bei den Khomeini-Revolten ums Leben kam und erschossen wurde als Christ. Und er schreibt über vieles. In dem Büchlein ist auch ein Gebet drin für die Mörder seines Sohnes. Jetzt in diesen Tagen geschehen. Das Buch kostet nur 3 Mark, es wird zum Selbstkostenpreis herausgebracht, auch am Büchertisch zu haben. Wir haben heute diesen Einsatz, missionarischen Einsatz in den mittleren Anlagen, der Parkanlagen am Bahnhofsturm, wenn Sie aus der Klettpassage in die mittleren Anlagen rauskommen, dort gleich auf dem Platz stehen wir. Wir sind dankbar, wenn viele mitgehen, zum Mitsingen, aber auch zum Gespräche führen, auch zum Dabeisein, wenn Sie Ihren Sonntagsspaziergang, Himmelfahrtsspaziergang hinunter verlegen, sind wir Ihnen dankbar, weil doch viele Menschen stehen bleiben. Und sowohl die Kontakte, die wir dort knüpfen, so wichtig sind. Viele Menschen, die oft gar keinen Zugang mehr zu Gott haben, die wir auf diese Weise erreichen. 17 Uhr heute Mittag, 17 Uhr. Sie brauchen den Notizenzettel, da steht alles drauf, auch das Israel-Seminar, das wir am Samstagmittag haben. Vortrag von Alfred Burchertz und von Dr. Hartmut Metzger über Juden und Christen, jüdische Frömmigkeit, Begegnung von Juden und Christen um 14 Uhr. Da steht alles dann auf dem Notizenzettel, das sollten Sie mitnehmen. Wir bräuchten noch dringend Mitarbeit von vielen hier aus unserer Mitte beim Gemeindetag. Sie können trotzdem am ganzen Gemeindetagsprogramm teilnehmen. Das ist vor allem der Verkauf dieser Kassetten, die vom Gemeindetag gemacht werden, dieser Adresskleber, wo das nachher zugeschickt wird, in der Mittagspause und davor und danach. Wenn Sie sich melden könnten, wir haben auch noch andere Aufgaben, nachher unter der Empore bleiben Sie einfach zurück, dann sprechen wir noch einmal darüber. Jeder, der ein bisschen Kraft hat, am 10. Juni ist uns das wichtig, dass wir hier auch noch die fälligen Dienste versehen können, die nötig sind. Die jungen Leute machen den Ordnungsdienst mit über 400 Leuten, die dort benötigt werden. Wir bräuchten sie an diesen Stellen, wo man auch sitzen kann. Dort ist also nicht wichtig zum Stehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.